der Tender Spirits Podcast. Wir vertreiben ausgewählte Flaschen für Restaurants, Bars und Highballer. Und hier geht es um die Menschen und Orte hinter diesen Flaschen. Wo kommen sie her? Und ziemlich wichtig, wer macht sie warum auf? Willkommen zurück zum Tender Spirits Podcast. Heute war ich so ein richtiger Ökotyp, so eine kleine Biozecke. Aber ganz geil. Eigentlich ein geiler Typ. Denn heute habe ich die Dwersteg-Destillerie besucht. Die besuche ich ziemlich oft, denn ich kenne die beiden Inhaber ziemlich gut. Das ist einmal die Monika und der Ludke. Und die machen das seit gut 40 Jahren. Irgendwann haben sie aus der Familie den Betrieb übernommen. Den Betrieb gibt es seit 1882, ist ein sehr alter Familienbetrieb. Vor 40 Jahren haben die beiden das übernommen und seit gut 25 Jahren machen sie Biospirituosen. Völlig absurd, wenn man 25 Jahre zurückdenkt. Völlig interessant, sehr mutig. Und Ludger würde sagen, ist die älteste Biodestille der Welt. Monika würde sagen, das stimmt nicht. Dazu nachher mehr im Podcast. Monika ist einfach sehr bescheiden. I like. Und ja, die beiden habe ich besucht, weil ich glaube ganz sicher, und wir bei Tender Spirits glauben ganz sicher, und dazu kommt in Zukunft noch ein bisschen mehr, dass es sehr wichtig ist, natürlich zu wissen, wer hinter dem Produkt steht, dass es sehr wichtig ist, zu wissen, wie die Produkte hergestellt werden, dass es sehr wichtig ist, dass man den Personen vertrauen kann, sozusagen, was drin ist, und dass wir, ich glaube aber auch an sowas wie Organic Spirits, also auch so eine Art Label, einfach sicher zu gehen, dass die Zutaten und die ganzen Inhaltsstoffe einfach kontrolliert angebaut wurden und nachhaltig. Und ich glaube, das wird sehr wichtig und das ist kein Trend, sondern das wird sozusagen immer wichtiger, einfach, das ist nicht kurzfristig. Ich glaube, das merkt man mittlerweile beim Wein und das wird bei Spirituosen genauso. Und das finde ich sehr gut und deswegen freue ich mich, dass wir schon seit einiger Zeit mit der Dwersteg-Destillerie sozusagen gut befreundet sind und auch jetzt zusammenarbeiten. Und wir vertreiben Mo Gin. Mo Organic Gin. Eine saucoole Flasche. Und kann man mittlerweile über Tender Spirits beziehen für Händler und Gastronomen. Und Endverbraucher können es natürlich gerne bestellen. Ich glaube, die Weinquelle hat es jetzt eingelistet und ein paar mehr. Geht also langsam los. Wir freuen uns. Und tja, ich nehme Sie mit auf eine Reise in die Welt von Monika und Ludger, die seit 40 Jahren diesen Familienbetrieb machen und seit 25 Jahren Organic Spirits. Und ich finde, es sind ein paar ganz tolle Punkte in dem Gespräch so einfach mal zu Sprache gekommen. Und mich fesselt das Thema sehr. Und ich bin super froh, ich mache mit den beiden im Moment sehr, sehr viel. Wir forschen da an ein paar Richtungen und planen ein paar neue Projekte. Und ich bin sehr, sehr happy und ich glaube, es ist um es mit Ludgers Worten zu sagen, die älteste Biodestille der Welt. Wer weiß. Also viel Spaß jetzt und bis dahin.
So. Du schneidest das ja auch zusammen. Ne?
Das wünschst du dir, Ludger.
Weil ich spreche so Münsterländisch, Westfälisch unrein.
Ja, genau. Mit Eierlikör. Genau so stellen wir uns den Tender Spirits Podcast vor. Weißt du, ein bisschen Dirty Talk hier. Du nennst das, wie nennst du das Münsterländisch, wie heißt das?
Unrein. Münsterländisch unrein.
Also, man hört schon, wir sind im Münsterland. Nee, wo sind wir? In Westfalen oder Münsterland? Wo ist das hier technisch gesagt?
Im tiefsten schwarzen Münsterland sind wir.
Im tiefsten schwarzen Münsterland. Gerade sind wir in Münster, aber eben waren wir in Steinfurt. Eben waren wir noch in der Dwersteg-Destillerie. Und zwar war ich da mit Monika, die sitzt hier zu meiner Rechten, und Ludger. Und die beiden sind die Gesichter hinter der. Darf man das so sagen? Ja, ne? Das kann man so sagen, oder? Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Das war ganz lustig. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt. Ich habe irgendwann mal über einen gemeinsamen Bekannten in Hamburg euren Mo-Gin in die Bar aufgenommen, weil ich den irgendwie, der sah lustig aus, der Bekannte war auch lustig. Ich dachte, was spricht der Spaß? War alles gut. Geschmack war gut, Preis war gut, her damit. Und dann hatte ich einen Fotografen von der New York Times im Lillion, der hat das fotografiert und hat seinen Sohn aus New York dich angerufen und gesagt, guck mal, wir sind in der New York Times. War das so?
Ja, dann war das.
Genau so war es. Und wir haben es natürlich wieder nicht erfahren.
Ja, fand ich sehr gut. So haben wir uns ein bisschen kennengelernt.
Und mittlerweile hat sich unsere Bekanntschaft ein bisschen intensiviert und wir machen ja mittlerweile die Tender Spirits, importieren und vertreiben, wie wir finden, ausgewählte Produkte für Bars und Restaurants. Und deswegen, zum einen machen wir jetzt euren Mo-Gin, über den ich, glaube ich, einfach gerne ein bisschen mal fragen würde, wie ihr den macht. Das ist der Mo Organic Dry Gin. Und zum anderen, da können wir aber vielleicht in ein paar Monaten was zu sagen. Haben wir noch kleine Schweinereien im Programm, die wir so langsam planen. Da sind wir noch nicht ganz mit fertig, aber das wird auch gut. Da freue ich mich schon sehr. Und tatsächlich habe ich über euch beiden mich eigentlich erst so ernsthaft über diesen Begriff von, sagt man, Biospirituosen oder Organischen?
Wie nennt man das?
Beides also richtig. Ne? Öko. Also okay. Egal, Organic. Ich finde, Organic hört sich gut an, aber Bio ist auch in Ordnung. Also über gute Spirituosen, sozusagen nicht nur in der Marathon, auch von den ganzen Zutaten.
Klein, fein und international.
Sowas, ja.
Genau.
Und dann, wie gesagt, habe ich euch kennengelernt und dann habe ich erstmal gelernt, ihr seid wahrscheinlich. Ludger würde sagen, ja. Monika und der bescheidene würde sagen, sind wir uns nicht ganz sicher? So haben wir das schon öfter diskutiert. Die wahrscheinlich älteste Biodistille der Welt.
Ludger sagt also ganz sicher. Also professionell aufgestellt würde ich sagen, sind wir es? Weil ich kann das insofern auch behaupten, weil ich viel mehr unterwegs war in der Branche, in der Szene, auch international als Mo. Sie hat mich ja nicht immer begleitet auf den Reisen. Und von daher, was eine gewisse Grundprofessionalität angeht, glaube ich schon, dass wir zumindest eine der allerersten waren, 1994.
Jetzt müssen wir ja kurz einmal erklären, also ihr heißt mir im Nachnamen, spreche ich es richtig aus, Terite?
Terite, genau.
Terite. Weil Dwersteg ist sozusagen alter Familienbetrieb und der kommt, ihr, das ist schon seit
1882.
Früher war es, sag mal, eine Münsterländer, eine Steinfurter Wacholder-Kaderschmiede. Da habt ihr ordentlich einen Wacholder-Schnaps gemacht, oder?
Das unter anderem, ja.
Und Liköre.
Leckere Liköre.
Liköre und so. Ein Wacholder-Schnaps war so in der Historie.
Fabrikation und Wacholder-Brenner.
Genau, ihr hattet so tolle alte Prospekte mal. Ja. Was stand da drauf?
Ja, da stand schon.
Wacholder-Brennerei, Spirituosen- und Likör-Fabrikation. So hieß es ursprünglich.
Ja, sehr gut. Und dann habt ihr übernommen und habt dann euch irgendwann entschieden, wann war es, 1994,
auf Bio umzustellen.
Alles auf Bio umzustellen. Das war jetzt, wenn es mal überlegen, 94, das ist schon ein bisschen her. 25 Jahre.
Das ist jetzt 25 Jahre.
Hey, wir feiern Jubiläum.
Ja, wieder vergessen.
Was ist denn kaputt?
Immer so spezielle Daten vergessen wir einfach. Ne? Und ja. Im Anschluss
guck mal, merken
wir
25 dann, Jahre Bio-Distille.
Ja, genau.
Ja. Und wie kam es dazu? Warum habt ihr euch entschieden, Biodistiller zu werden? Vor allem, ich meine, man muss ja dazu sagen, zu einer Zeit, da wusste ich noch gar nicht, dass Bio gibt, da war ich, wie alt war ich denn da? 19? Da habe ich noch ganz andere Sorgen. da ist ja schon auch wirklich lange, lange eben. Jetzt ist Bio ja tatsächlich ein bisschen, ich sag mal, allumfänglicher geworden, aber zu der Zeit war es ja wirklich ungewöhnlich.
Ja, eigentlich haben wir 1980 angefangen, privat auf Bio umzustellen, als die Kinder kamen, um denen was Gutes anzutun. Und dann kamen ja auch so einige Skandale mit Ei, wo das Ei mit Salmonellen verseucht war. Und dann, da der Eierlikör immer mit ein Hauptprodukt war bei Dwersteg, haben wir gesagt, den müssten wir doch eigentlich als erstes mal umstellen auf Bio-Eier. Und damit ging das dann los. Und dann so nach und nach haben wir dann gesagt, warum nur den Eierlikör? Da haben wir drei Produkte gemacht aus einer Kaffeecreme, Schokocreme und Eierlikör. Mit einem Label von Naturlandbauern war das damals. Und dann irgendwann haben wir gesagt, warum nicht die anderen Produkte auch umstellen.
Und mit zusätzlich fair gehandelten Rohstoffen, unter anderem von der GEPA. Weil einige Rohstoffe nicht aus einer regionalen Erzeugung und auch Bioerzeugung da waren. Die waren aber dann, gab es dann zu dem Zeitpunkt schon im Bereich Fairtrade. So, und das war eigentlich so der Ursprung, dass wir dann gesagt haben, gut, wenn wir die Kombination aus Fairtrade und Bio machen, weil das ja eigentlich einen Sinnzusammenhang ergibt. Also Kleinerzeugung, höhere Qualität, damit sie eine höhere Wertschöpfung haben, dann hat das für unseren ganzen Zuschnitt der Liköre auch am besten gepasst.
Mhm. Aber das war ja, ich meine, ihr habt vor gut 40 Jahren übernommen, glaube ich, ne?
Ja.
die ersten 15 Jahre habt ihr halt immer ganz reguläres, wie gesagt, da hast du mir auch erzählt, dass ihr früher viel noch durch die, ich sag mal, Nachbarschaftskneipen und den Wacholder angeboten, wie man das früher so gemacht hat.
Das war das Hauptgeschäft.
Ja, aber das, ich meine, ich komme ja auch aus, also nicht aus so einer Großstadt wie Münster, aber aus Niedersachsen oder Steinfurt ist auch ein
bisschen kleiner. Ich bin ja ein bisschen ohne die Klage gekommen. Vielleicht kennt deine Mutter noch.
Dann müssen wir mal feststellen. Vielleicht hast du immer noch Hausverbot.
Das kann sein, weil ich damals noch etwas anders aussah. Also mit schwarzen, langen, lockigen Haaren und Bart.
Will ich nachfragen, aber... Das Interessante ist ja, wieder, ich kenne so eine Region ja, und dann stelle ich mir halt vor 25 Jahren vor, wo das ja noch ganz anders aufgestellt war, einfach, da war die Welt ja noch ganz anders, da gab es noch kein Internet, also es gab es schon, aber es war noch nicht so bekannt und es war ja alles, die Leute waren überhaupt noch nicht so drin in diesem Thema, ne? Die ganzen Informationen, und plötzlich sagt jemand auf einer sehr lokalen, sehr ländlichen Ebene, wir machen nur noch Bio-Schnaps, und zu der Zeit war das Wort Bio ja eigentlich, also fast negativ behandelt, haben wir immer gesagt, das sind so Ökos und das war ja alles, das waren ja Spinner und so.
Also gut, wir haben es schon erst parallel gefahren. Wir haben noch die normale Spirituose, aber das war das Besondere bei Dwersig, dass immer alles aus natürlichen Produkten hergestellt wurde.
Allein du, das
also nie aus synthetischen.
Wo du als Mutter ja hier schon versucht hast, einfach nur jetzt mal gutes Brot selber zu backen, und hast gesagt, ich musste irgendwie Kilometer weit fahren, und es gab ja überhaupt keinen Handel oder sowas, die irgendwie solche Produkte zur Verfügung gestellt haben. Aber ich stelle mir den Entschluss dann vor 25 Jahren in einer kleinen Stadt als lokaler Hersteller. Ihr wart zu der Zeit wie gesagt, das Geschäft war ja die umliegende Gaststätte und so. Da war ich schon sehr mutig.
Also es war ja auch so, dass wir dann von der Spirituose gar nicht mehr leben konnten, weil die Biobranche noch keine Biospirituosen wollte und die konventionellen Leute uns für verrückt erklärt haben. Das heißt, da hat man ja wirklich, also haben wir eigentlich unsere Existenz gesichert durch Beratung, die ich dann teilweise für andere Unternehmen gemacht habe, im Bereich
Nahrung. Im Bereich Bio,
ja. Aber dann so sukzessive wurde es immer mehr. Ja.
Dann habt ihr wirklich umgestellt von...
Dann haben wir irgendwann komplett alles Konventionelle rausgenommen.
Aber auch so von, ich sag mal, von lokal, sondern jetzt seid ihr einfach, also zumindest deutschlandweit natürlich die Produkte, aber auch selbst international. Ja, immer noch als Nische, immer sehr kleine Mengen
angefragt. Aber interessanterweise hat man im internationalen Geschäft nie diese Akzeptanzprobleme gehabt für Bio, weil zum Beispiel in England war immer Bio parallel zum konventionellen Produkt im Regal. Weil da ist die Struktur aber auch eine andere gewesen. Mhm. Also hier hast du den kleinteiligen Einzelhandel. In England oder in Skandinavien hast du von vornherein eben die größeren Player. Ja, die Sainsbury, Tesco in England oder größere Vertriebsorganisationen in Skandinavien, die nie ein emotionales Problem mit Bio hatten. Die haben einfach gesagt, okay, wenn wir das verkaufen können, wenn es da eine Zielgruppe gibt, stellen wir was nehmen die konventionellen. Hier in Deutschland war es immer eine ideologische Diskussion. Leider Gottes ist das nach wie vor in Deutschland in vielen Bereichen so. Man hängt das viel zu sehr auf, und unser Credo war ja immer zu sagen, für uns ist Bio mehr als nur eine Philosophie, sondern Bio als allererstes primär muss schmecken. Es muss lecker sein, es muss einfach überprüfbar besser schmecken. Ansonsten brauchen wir nicht Bio anpacken. Also Bio nur wegen Bio wäre für unsere Genussprodukte
unserer Branche jetzt, das stimmt.
Ja, das habt ihr mir gesagt, und das finde ich interessant, also zu sagen, also die eigentliche Idee für euch von Bio ist auch, dass du natürlich einmal weißt, dass du, sag mal, bewusster was genießt, aber dass du einfach sagst, es schmeckt besser. Also es ist ja so, wie wenn man sagt, ich habe die Tomate, die vielleicht nicht aus einem Gewächshaus kommt, oder das Ei, wo du einfach als ganz normaler Konsument sagst, das ist definitiv besser. Ja. Ich schmecke das. Das ist nicht nur Gerede, und so sollte das Produkt auch sein. Ne? Und in deiner bescheidenen Art sagst du ja, ihr habt den weltbesten Eierlikör. Das schwörst du drauf. Weiß ich, das kann ich auch nicht ausreden. Monika ist auch noch ein bisschen bescheiden, aber
das kriege ich. Du kannst ja mal sagen, ob du den nicht gut findest oder nicht so gut. Ja,
natürlich finde ich den gut.
Wir hatten gerade auch internationales Testpublikum, das ist sehr gut angekommen. Wir haben den gerade ja auch sehr interessante Leuten serviert. Und das war toll. Also okay, einmal größenwahnsinnig darf man auch sein.
Ja.
Okay, das ist eine Sache darf man immer.
Ja, alles gut. Ja, ich brauche ja immer die Kompensation zum normalen Alter. Ist einfach so.
Aber, also wie gesagt, dann habt ihr euch entschieden, Bioprodukte zu machen, weil ihr so ein bisschen einfach... privat damit angefangen habt, dann auch gesehen habt, dass es vielleicht aufgrund dieser Eierlikör euer Schwerpunkt war und es sehr viele Skandale gab und ihr gesagt habt, das wollen wir nicht mehr, dann seid ihr ein bisschen steinigen Weg gegangen, weil da noch überhaupt kein Markt da war, der sich dafür interessiert hat. Trotzdem ist es ja also, oder anders gefragt, was sind für euch, was bedeutet für euch Bio-Spirituosen? Oder Bio, was, wenn, ich meine, ihr seid jetzt seit 30 oder 25 Jahren drin im Thema und aus der heutigen Sicht der Dinge, wenn man das so mit dem Spirituosenmarkt vergleicht oder ihr macht zum Beispiel einen Gin, Mo-Gin, ihr macht auch für andere Leute, ihr macht den O49, destilliert ihr, ihr macht ein paar andere Produkte. Wie definiert ihr? Also was ist für euch der Unterschied, wenn man sagt, wir machen Bio-Spirituosen? Was ist da...
Ja, also ich glaube, wir leben in unserem Metier so einen ganzheitlichen Ansatz aus. Dass wir versuchen, also beste Rohzutaten aus einer kontrollierten Anbauprozesskette heraus dann weiter zu veredeln und dann an Partner zu verkaufen, die ebenfalls, ich sag mal, so einen mehr ganzheitlichen Ansatz sehen. Das hört auch bei der Produktqualität selber gar nicht auf. Es geht weiter, wir hatten uns eben auch noch im Auto darüber unterhalten, über das Thema Wertschätzung. Ja? Also ich sag mal, wenn ich den Wert nicht zu schätzen weiß, auch eines Rohproduktes, ja, und den in einen Verarbeitungsprozess reinbringe, dann ist irgendwo in dem ganzen Prozess ein Bruch. Mhm. Und den Bruch darf es nicht geben, weil wenn es da an irgendeiner Stelle des Wertschöpfungsprozesses einen Bruch gibt, dann fühlt sich irgendwer am Ende des Tages auch benachteiligt. Und ich glaube, das ist also nicht ganz unwichtig in der ganzen, ich sag mal, Philosophie, Unternehmensphilosophie, dies wirklich ganzheitlich zu leben. Also ohne jetzt irgendwo zu philosophisch zu werden. Aber,
ja, also du meinst jetzt nicht nur den Genussaspekt, sondern auch eben die Umwelt zum Beispiel.
Mhm. Genau.
Ja, gleichzeitig damit irgendwo schütze, was ja immer wichtiger wird, wie wir jetzt sehen.
Monika, was denkst du, was sind für dich so Biospirituosen? Wie würdest du sagen, was ist der, wie definiert man Biospirituosen?
Ja, alle Rohzutaten sind aus biologischem Anbau. Ja. Angefangen beim Getreide für den Alkohol, das, was ich zusätzlich brauche, Eier für den Eierlikör, der Zucker, die Kräuter. Und da ist für mich wichtig, dass da zum einen der bessere Geschmack hintersteht und die Umwelt geschützt wird, anders als bei Massenwaren.
Hm. Wenn man, ich habe ja gelernt, dass Mo Organic Gin nach der Kreateurin Monika benannt wurde. Oder du hast es, ich glaube, du hast den Namen vergeben, gell? Aber
genau.
Benannt nach Monika.
Also quasi als Reminiszenz an die eigene... Frau, Wertschätzung.
Ja, absolut, zu Recht. Und, du bist ja auch, weil du gerade Kräuter sagtest, und das kannst du, ich meine, du bist ja auch die Destillateurin hier im Haus sozusagen. Und wenn man jetzt über Mo-Gin spricht, was glaubst du? Also zum einen würde ich ja sagen, also das weiß ich, aber weil ihr mir das erklärt habt, das ist einmal ein Bio, wie nennt man das, Weizenfeindestillat? Also die Basis ist ja erstmal ein Alkohol, den man biologisch kauft.
Weizenfeindestillat, aus Weizen gebrannt, also... Ja. Ein reines Produkt nur aus Weizen und keine Mischung aus Roggen und anderen Sachen.
Ich habe von euch gelernt, dass man, ich glaube, locker sagen kann, dass allein das Ausgangsprodukt dann doppelt so teuer ist.
Man kann beim Weizenfeindestillat sagen.
Wenn es in Bioqualität ist.
Ja, der reine Alkohol ist schon doppelt so teuer wie konventioneller.
Ja. Was glaubt ihr, was ist, also als Konsument kann man sagen, gibt es da irgendwie auch, also klar, natürlich, wenn ich weiß, dass es Bio angebaut worden, dann wurde ja auch die Umwelt sozusagen besser behandelt wahrscheinlich. Aber was glaubt ihr, was sind so Faktoren, was ein Ausgangsprodukt wie einen hochgebrannten Bio-Alkohol, wo ist da so ein Qualitätsunterschied zu normalen?
Also er schmeckt wesentlich weicher und feiner als jetzt ein konventionell hergestellter. Das liegt anscheinend an der Struktur des Getreides, dass es eben eine andere Struktur hat. Häufig dann ja auch die andere Sorten sind. Und andere Grundsorten von Weizen verwendet werden. Und dadurch schmeckt also unser Weizenfeindestillat wesentlich milder als jetzt andere zum Beispiel.
Und dann kommt man ja zu den, ich sag mal, wie wir wissen, wenn man jetzt über Gin redet, werden ja, wie du gerade sagst, Kräuter, also Botanicals hinzugefügt. Ich glaube, bei Mo ist so ein Schwerpunkt Orange-Lavendel, wenn ich das richtig habe.
Also ja, diese florale Note, die ja eigentlich auch sehr klassisch ist. Also es ist eine dezente Note und nicht jetzt ein Kraut, was sehr hervorsticht. Wie zum Beispiel, es gibt einige, die schmecken sehr stark nach Rosmarin oder Salbei oder andere Küchenkräuter.
Nee, ich finde, es ist schon ein klassischer Gin. Es hat so eine leicht florale, diesen Orangenton, finde ich, kann man relativ gut rausholen und Lavendel vielleicht auch.
Dadurch auch sehr, sehr fein jetzt im Tonic, wobei ich immer bevorzuge, den pur zu trinken,
sehr gut,
um den Geschmack wirklich pur zu haben.
Ja.
Aber, auch da ist vielleicht wieder so ein Punkt, der weniger ist mehr. Also eine Reduktion auf das Wesentliche. Wir sprechen nach wie vor ja beim Gin über einen Wacholder. Ja?
Genau.
Also ist die tragende Säule auch im Bereich der Rotzutaten Wacholder.
Ja.
Ne? Und dann eben reduzierte Form von weiteren Botanicals, wie zum Beispiel eben die floralen Noten von Orangenblüte oder Lavendel oder auch dann Hopfen, Koriander, also solche. Und die dann in einer schönen harmonischen Kombination, dass er dann eben, wie Mogad schon sagte, auch ideal pur zu trinken ist. Oder ganz schlicht on the rocks oder eben mit einem wunderbaren Tonic.
Aber ich finde, er ist nicht, er ist zwar mild, aber ich finde, er ist kein leicht, also ist nicht so ein ganz flüchtiger Vertreter, weil ich finde, er steht auch schon im Drink. Also,
ja, er hat auch immerhin 45%.
Ja, genau, also ich finde, wenn man ihn so mixt,
schmeckt man
da
schon.
Darf auch ein bisschen was dazu.
Klein,
ist.
Aber oho, ne?
Verstehe. Wenn man jetzt so die anderen Botanicals, die alle hinzukommen, wie muss man sowas sehen? Also was ist zum Beispiel der Wacholder in Bioqualität, wo kommt sowas her?
Also ich sag mal, die besten Wacholder traditionell kommen überwiegend vom Balkan oder auch Italien, Apennin, wo du eben wirklich auch gravierende Temperaturunterschiede hast. Also ich sag mal, über Tag sehr heiß, trockene Hitze. Und dann über Nacht auch durchaus wieder sehr kalt in Höhenlagen. Und also wir beziehen Großteil unseres Wacholders in der Tat aus den ehemaligen jugoslawischen Gebieten. Also der ganze Balkan, wenn man so will.
Mhm. Ja. Ich fand es sehr, sehr interessant in den Gesprächen, die ich jetzt so die Tage mit euch hatte, dass es in, ich sag mal zum Beispiel, wir haben heute Mittag kurz über Indien geredet, das ist also in Ländern, die man tatsächlich manchmal noch, wo man denkt, vielleicht ist noch so ein bisschen Entwicklungsland, was jetzt gar nicht stimmt natürlich, dass da ja manchmal schon extrem viel für Umweltschutz und organischen Anbau gemacht wird und oft die Rohstoffe aus Ländern kommen, wo man gar nicht mit rechnet und denkt, was, wirklich? Und da ist eine garantierte Bioqualität und die sagt, klar, da wird ganz viel gemacht. Ne?
Also in den Ländern ist faszinierenderweise eins, also ich nenne als Beispiel Sikkim. Sikkim ist das kleinste Bundesland, der bundeskleinste Bundesstaat in Indien. Die haben jetzt seit letztem Jahr zu 100% auf Bio umgestellt. Und faszinierend.
Was heißt das?
Das heißt, dass die Landwirtschaft zu 100% ökologisch macht. Also
es gibt keinen konventionellen Anbau mehr.
Kein konventionellen Anbau mehr.
Ja.
Und das ist so faszinierend, dass diese Länder, und da wird der Beweis angetreten, dass die Kleinbauern auf 1,5 Hektar circa eine ganze Familie wieder ernähren können. Das war früher hier in Deutschland nicht anders. Wir können sicherlich nicht hier in einem solchen Industrieländern wie Deutschland zurück zu den Ursprüngen von Landwirtschaft in der kleinen Form. Aber wir können zumindest darüber nachdenken, das ist eine allgemeinpolitische Diskussion, darüber nachdenken, dass man auf Dauer hier auf jeden Fall nicht auf einem kleinen Flächenstaat wie Deutschland die ganze Welt mit Schweinefleisch ernähren kann.
Mhm.
Das wird nicht funktionieren.
Mhm.
Ja, und deshalb ist auch eine Botschaft, aber jetzt nicht dogmatisch so gesehen, aber unsere Botschaft einfach mit Genussprodukten, die, dass wir sagen, weniger ist mehr. Ja? Also eine vernünftige Wertschöpfung, aber mit vernünftigen Produkten. Und dann muss man nicht auf Quantität gehen, sondern geht auf Qualität.
Weil ich meine, wenn man über Bio nachdenkt, das wäre schon interessant, weil wenn man das, so wie ihr das ja macht und wie man ja eigentlich auch sagt, wenn man gute Bio-Siegel hat, bedeutet das ja auch, dass die nicht nur das reine Produkt sehen, sondern ich habe auch von euch gelernt, dass es so teilweise ein bisschen fragwürdig manchmal sein kann. Man kann glaube ich, nach wie vor Bio-Alkohol kaufen, aber der wird dann aus verschimmelten Kartoffeln destilliert und hat trotzdem Stempel oder sowas. Da lachst du.
Das ist dein Lieblingsthema.
Ja, nein, ist nicht mein Lieblingsthema. Also ob das jetzt Bio-Kartoffeln war, auf jeden Fall habe ich das letztens gehört, dass oder hatte uns jemand gefragt, ob wir nicht einen Kartoffelschnaps verwenden können, weil da liegen noch Kartoffeln rum, die müssen weg.
Also 20 Tonnen Kartoffeln da liegen, Bio-Kartoffeln da liegen, die müssen ja weg. Also das kann es dann nicht sein. Ne? Also,
was ich interessant finde, wenn man natürlich darüber nachdenkt, wenn man das im Ganzen sieht, geht es ja auch darum, wo kommt der Rohstoff her und so. Und deswegen aber tatsächlich wahrscheinlich in Deutschland, klar, bei Gin hast du natürlich exotische, teilweise Zitrusfrüchte wachsen mal selten in Steinfurt. Da kannst du nicht viel machen. Aber,
nee, die musst du schon woanders kaufen. Ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja. Aber ist das in Deutschland eher schwierig, Rohstoffe noch? Oder also ihr kauft natürlich viel. Ich weiß, dass ihr über ein Netzwerk sehr, klar, weil es teilweise auch exotische Zutaten sind, natürlich viel ins Ausland geht, aber...
Also was ich extrem spannend finde, ist, dass wir darüber nachdenken können, die Basisgrundzutaten wie Getreide, alte Sortengetreide, hier wieder reaktivieren können, auch in Gegenden, ob das jetzt das Münsterland oder der westfälische Bereich ist oder diese klassischen Kornkammern, Magdeburger Börde oder Soester Börde oder auch Richtung Emsland noch. Oder, also dass wir dann auch Landwirte motivieren, zum Beispiel umzustellen auf Bio und auf alte Sorten wieder zu gehen. Mhm. Und dann natürlich, das ist eigentlich das Pendant dazu, in anderen Ländern, wo dann meinetwegen, also mediterraner Bereich, wo traditionelle Südfrüchte wachsen, wo wir dann Leute motivieren können, auf exotische Südfrüchte zu gehen. Ich sage jetzt mal als Beispiel Buddha's Hand, Jutsu oder Meyers Limon.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, absolut. Absolut. Aber was ich interessant finde, ihr macht ja zum einen, einer deiner Partner macht ja mit dem Bier, der Sven macht ja einmal diese, da ist ja die Idee vom Friedensreiterbräu, dass man wirklich sagt, wir wollen die alten Getreidesorten wieder hervorheben. Und ja, ich konnte den Namen gar nicht, das hat er mir heute erklärt, wie die alle heißen. Das ist ja absurde Namen, habe ich nie gehört in meinem Leben.
Von den Getreidesorten.
Ja, ja, ja. Mega.
Faszinierend.
Mega Name. Ja. Und dann hast du ja zum Beispiel auch, ihr habt einen Wodka gemacht, Pax, der formell im Moment gar nicht so, also ein bisschen, das ist ja gerade so eine Änderung in der EU, ich habe das gleiche Problem, nicht Problem, aber so mit dem Wodka, den wir aus England holen, Vestal, der macht so Jahrgangsdestillat und die sind einfach von der, wie nennst du das, Gredigkeit nicht hoch genug destilliert worden. Die haben sozusagen zu viel Geschmack. Deswegen sagt die EU-Verordnung, eigentlich soll das kein Wodka, ihr müsst das anders nennen.
Also witzigerweise hatte dann also die zuständige Beauftragte von der Lebensmittelkontrolle, hat dann gesagt, also in dem Tasting, der wäre bei allen, die dann also die Geschmacksproben genommen haben, wunderbar angekommen, aber er hätte zu viel Eigengeschmack. Ja? Also müssen wir das... Laut EU-Verordnung musste er neutral, so neutral wie möglich schmecken. So, und müssen wir uns dann was einfallen lassen, wie wir es dann zukünftig deklarieren. Weil ich glaube, man braucht mit Behörden und Bürokraten nicht darüber über Genuss und
Geschmack nicht vorgeschrieben. Ist vorgeschrieben, ne? Können die auch nicht gesetzt haben.
Vorschrift ist Vorschrift. Ja.
Aber glaubst du, dass das zum Beispiel, wäre es dann technisch gesehen wieder ein Korn? Wäre das so eine, ich finde ja immer so, es gibt ja im Moment so viele Bemühungen für Korn und ich finde die alle so teilweise nicht so ganz interessant.
Aber
diese Idee aus wirklich alten Trauben, Entschuldigung, jetzt sage ich schon Trauben, bin beim Wein, aus alten Getreidesorten wieder so Brände zu machen, das ist schon interessant. Also wie gesagt, wenn man sie auch nicht mehr Wodka nennen darf, jetzt, aber das ist schon toll.
Ja, dann kann man sie ja Kornbrand nennen.
Ja.
Oder Brand aus alten Getreidesorten.
Ja.
Da muss man einfach sehen, dazu gehört natürlich auch mehr als nur das Produkt dann zu machen, sondern es braucht auch einen Markt. Also ich habe, glaube ich, obwohl wir keine Kornbrennerei, landwirtschaftlicher Betrieb ja nie waren, habe ich vor vielen, vielen Jahren immer schon die Bemühungen der damals noch vorhandenen Kornbrenner mit unterstützt, Korn noch wieder, sagen wir, zu dem auch vom Image zu machen, wie es es eigentlich verdient hätte. Ja? Getreide, Alkohol, weil, aber das ist, ich sage jetzt mal, Perlen vor die Säure. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil du nie vermeiden wirst, dass Massenhersteller einfach dieses Gabico-Thema permanent besetzen. 3,99 Euro Niedrigpreis im Supermarkt. Also da kann man nur...
Was heißt Gabico?
Ganz billiger Korn.
so. Ich war nicht ganz drin im Thema.
Und da setzen unsere Bemühungen oder unsere Energien auch nicht mehr ein. Also wir setzen unsere Energien, die uns noch in der zunehmenden Alter bleiben, lieber dann für Produkte ein, wo auch, ich sage mal, die Qualität eigentlich von jedem klar herauszuschmecken ist. Mhm. Also wenn man jetzt meinetwegen ein Mainstream-Produkt nimmt und gegen ein Nischenprodukt, also manufakturmäßig hergestellt, ich sage mal, als Beispiel ein Orangenlikör, bekannte Markenprofile setzt, die 100.000 oder Millionen Absatz haben und dann meinetwegen unseren Orangenlikör dagegen testet.
Ich fand deine Geschichte ganz charmant mit einem Orangenlikör von den Einkäufern von der asiatischen Hotelgruppe.
Das ist eine nette Geschichte, ne?
Ja.
Ist belegt und das war ja früher für kleine Unternehmen nie möglich, ich sage mal, weltweit zu verkaufen.
Ja, die haben das probiert und wollten 120 Flaschen haben, weil sie es für ein Dessert brauchten.
Irgendwo in Asien. Ja, genau, die haben die einfach, das waren zwei österreichische F&B-Manager, eines der größten Hotels in Singapur.
Ja.
Und die haben mir gesagt, den finden wir so gut, können wir den kaufen? Da habe ich gesagt, gar kein Problem. Kaufen,
also dafür habe ich ihn gemacht.
Bezahlen, abholen lassen. Ja. Das wäre ja früher nie denkbar gewesen für ein kleines
Unternehmen. Völlig absurd, also ungewöhnt, aber cool. Ja. Ich meine, freut dann ja auch, dass man
plötzlich das sind auch schöne Erlebnisse, die einem, ich sag mal, immer wieder auch eine Motivation geben, weiterzumachen.
Ja. Monika, ich habe eben bei euch einen Likör probiert, der ist mit Ingwer. Wie macht ihr den? Also ich will nicht ganz genau wissen, dass ich ihn nachmachen kann, aber was ist drin? Weil ich fand das sehr interessant.
Ja, der ist mal nicht mit Weizenfeindestillat, sondern auf Basis von Weindestillat.
Ja.
Hat dadurch schon eben die leichte Weinbrandnote und dann kein Zucker drin, sondern nur Honig. Was nur Akazienhonig.
Und dann habt ihr frischen Ingwer.
Und dann setzen wir ein Ingwermazerat an,
sodass
der Alkohol...
Ich hab heute von dir gelernt, dass es sehr darauf ankommt, wo der Ingwer herkommt. Dass sie aus den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich sind. Ne?
Ja, die haben unterschiedliche Geschmacksnoten. Der eine ist etwas schärfer, die anderen sind weniger scharf.
Also witzigerweise sind die afrikanischen Ingwer überwiegend aus Uganda mit erheblich mehr Schärfe als zum Beispiel Ingwer aus Brasilien.
Ja, Wahnsinn. Also,
andere Sorten, anderer Boden.
Weil wir als Laie, man geht in den Supermarkt und ist ja schon froh, wenn dann Ingwer liegt natürlich mittlerweile in jedem städtischen, dann kauft man, dem ist noch nicht aufgefallen. Das, also klar, logisch, macht ja Sinn. Ja. Aber ist schon interessant.
Ist da auch unterschiedliche Sorten?
Weil was ich habe ja eben, wir haben den ja probiert, ich habe die Flasche gemopst. Also mit Ansage, liefern wir mal. Nehme ich gleich mit nach Hamburg. Weil das, da muss ich
von
der Mopster. Genau, der Mopster. Weil das fand ich tatsächlich, das ist eigentlich ein Bottle Cocktail. Es gibt einen weltberühmten Cocktail, also einen neuen Klassiker, das ist der Penicillin Cocktail. Und der geht um dieses Ingwer-Honig. Und als ich das probiert habe von euch, weil dieser Ingwer-Likör ja so scharf ist, aber toll, so elegant scharf. Und dann diesen Honigton. Da schwöre ich, muss noch ein bisschen Scotch rein und einen Tropfen Zitrone und dann wollen wir das nicht mehr aus der Hand geben. Das probiere ich gleich in Hamburg, wenn ich ankomme dann. Da bin ich sehr gespannt.
Also wir empfehlen, vielleicht heißt er deswegen Penicillin-Cocktail, wir empfehlen ja jedem, der jetzt Husten hat, abends vorm Schlafen gehen ein Gläschen Ingwerlikör. Ja. Dann braucht man kein Penicillin mehr.
Ja, absolut.
Oder wo kommt der Name her?
Penicillin-Cocktail? Das ist in der Tat ja so, wie wir auch mit, also im Endeffekt ist ja der ganze Prozess von Spirituose, Likör, kommt ja auch aus dem Alchemistenbereich. So, also wir haben heute Morgen, als ich ihn abgeholt habe, ja auch über das Thema gesprochen, Kräuter, ich sag mal Apotheke im weitesten Sinne, Botanicals. Wenn man es in der richtigen Dosierung macht, denkt an Wermut. Ja, Wermut ist Wermut Absintum, geht aufs zentrale Nervensystem, beruhigt. Drückst du dir zu viel rein, läufst du 3 Tage ohne Schlaf in Schlaf zu kommen um die Häuser, nimmst du die richtige Dosierung, schläfst du gut und fühlst dich gut. Ja, und bei ich sag mal, dem Ingwer ist es zum Beispiel in der Tat so, dass wenn du das Gefühl hast, dich springt so eine Grippe an, dann nimmst du dir wirklich ein Gläschen und nicht zwei, sondern eins und packst dich dann ins Bett. Mhm. So, und dann stehst du an und warum auch bist fit. In der Regel funktioniert. Wir haben schon mal viele Feedback bekommen.
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht abgemahnt werde, weil wir.
Nee, genau.
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass alkoholische Produkte keinesfalls gesundheitliche Wirkung
haben. Ich glaube, du solltest besser rausschneiden.
Nee, alles gut, alles gut.
Mir wird nichts rausgeschnitten.
Nein, auf keinen Fall. Nee, aber cool. Aber merkt ihr mittlerweile, dass. Ich selber merke ja von meiner Seite aus und so merke auch so ein leichtes Interesse. Natürlich, ich finde, mittlerweile haben Leute Interesse an Biospirituosen. Finde ich, hört sich immer noch ein bisschen komisch an, Biospirituose. Das hat immer noch so ein bisschen diesen Öko-Charakter vielleicht.
Wir machen das in Neudeutsch und nennen das jetzt Organic Spirits.
Ja, Craft darfst du auch nicht sagen. Craft ist durch. Das ist auch schon wieder durch. Musste nur noch.
Also bleiben wir bei Organic Spirits. Ja. Also ökologische Spirituosen.
Ja, also weil ich finde, bei Wein merkt man das mittlerweile, dass dieses, was ja vor Jahren auch noch belächelt wurde, die Naturweine. Und bei Wein hat man ja wirklich, habe ich letztens gerade wieder einen großen Artikel gelesen, diese bis zu 250 Zusatzstoffe, die man in normalen Wein, der halt nicht bio oder nicht, wie nennt man das, also Natur.
Ja, konventioneller. Wein,
genau, was da alles drin ist. Und ich glaube, da ist einfach noch eine ganze Menge aufzuholen bei Alkohol. Da ist, glaube ich, immer noch, was die Verordnung noch nicht so zu, also hervorgeht, aber ist immer noch eine ganze Menge erlaubt. Und ich weiß nur vom Rum, dass. Glycerin oder Glyphosat, was ist denn Glyphosat? Eine Glycerin ist, glaube ich, drin. Ich verwechsel jetzt gerade. Ich weiß nicht, was so für Tricks und Schwierigkeiten in der normalen Alkoholherstellung alle so erlaubt und gemacht werden. Da kennt ihr euch sicherlich besser aus. Aber merkt ihr schon, dass das jetzt mittlerweile zunimmt?
Ist absolut. Die Nachfrage, die auch vor allem international im Bereich von Nischenprodukten wird immer mehr. Da ist auch gleichzeitig ein Problem, vor dem wir jetzt stehen, weil man muss ja, ich sag mal, wenn man diese ganze Thematik skalieren will, und das wollen wir und das macht ja auch Sinn, dann brauchen wir da schon Mithilfe. Mhm. Ja? Also das heißt, dass nicht nur das Kommunizieren solcher Informationen, sondern auch das Multiplizieren und also was den Absatz angeht und weil es ist auch längst aus dieser Öko-Nische raus. Es kommt gerade in den genussorientierten Lifestyle-Bereich rein, weil die Leute, ich sag mal, unter dem Aspekt Genuss ohne Reue daran gehen. Ne? Denn es gibt die eine Empfehlung, den Letzten drin stehen zu lassen.
Hast du Podcast gehört?
Tatsächlich. Oder aber eben von vornherein vernünftige Produkte sich zu besorgen und dann reduzierst du den, ich sage mal, Konsum automatisch auf ein bestimmtes Maß, weil die auch mit einem gewissen Automatismus auch teurer sind. Ja? Im Ganzen, also in der Beschaffung. Ja? Und also ist ein mehr verantwortungsbewusster Umgang mit solchen Produkten.
Das fand ich ja heute sehr interessant, das hast du, glaube ich, gesagt, Monika. Manchmal geht es wahrscheinlich eher um vielleicht noch die Zitrusfrucht oder das ganze Zeug, was sozusagen, wenn man gemixt trinkt oder sowas, dann noch in der Schale drin war oder welche Giftstoffe oder sowas in Zitrusfrüchten. Und wahrscheinlich hat man davon eher den Kopf oder das Problem am anderen Tag, als wahrscheinlich von dem Alkohol. Mutmaßung. Aber tatsächlich, meine, da haben wir drüber geredet, da würde ich gerne nochmal so eine Intensivfolge mit dir machen, irgendwann, Ludger, oder mit dir, Monika, über Zitrusfrüchte, aber das ist halt wirklich ein großes Thema an der Bar auch. Also wir benutzen ja alle enorm viele Zitrusfrüchte und Früchte. Ich weiß gar nicht, ob das immer, also überall Bio und was ich weiß, ist gerade, wenn es um Testen geht. Aber ich glaube, das ist wirklich ein großes, was da so alles in den Schalen und so drin ist. Also ich meine, das ist, glaube ich, nicht, was sind da für Giftstoffe drin, wisst ihr das? Was sind das für?
Ja gut, das sind überwiegend Herbizide, Pestizide. Also Ungeziefer, also die Ungeziefer im Wachstumsprozess dieser Früchte fernhalten sollen. Mhm. Ja? Und die sitzen in der Schale, kannst du noch so viel waschen. Die kriegst du ja aus der Schale nicht.
Ja, die werden ja anschließend auch behandelt, denke ich mal, damit sie sich länger halten.
Also dieses, was so diese Barkeeper-Legende, also ne, heiß waschen und so, meint ihr, bringt nichts.
Ja.
Besser als gar nichts, klar?
Ja, genau, völlig
würde
klar.
Ich auch sagen. Besser als gar nichts. Also, Apfel muss ich auch waschen, also mit abwaschen.
Ja.
Ob aber, da jetzt so viel, wenn ich die Zeste oben dran hänge,
ja,
ist es vielleicht nicht so relevant, weiß ich jetzt nicht.
Ja gut, vielleicht bei der Zeste ist nur einmal das Öl, wenn du es natürlich mazerierst und wenn du wirklich so wie ihr ja auch teilweise Essenzen
wenn gewinnt, ich natürlich dann, die Aromastufe durch Alkohol da rausziehe, dann habe ich natürlich,
dann habe ich
ja da muss ich schon unbehandelte Zitronen eigentlich nehmen.
Genau. Also deshalb stellen wir produzieren ja alle Essenzen und Flavors, Aromen für unsere Produkte im Hause selber. Und da glaube ich schon fest daran, wenn du jetzt konventionelles, also Zitrusprodukte nimmst, dass du da einen hohen Konzentrationsgehalt auch an Herbiziden, Pestiziden dann in so einem Produkt wiederfinden würdest. Also wenn man das könnte man, müsste man, wenn
sind,
dann mal...
Das sind Mutmaßungen, aber es wird wahrscheinlich auch nicht so untersucht wie jetzt Gemüse. Ne, wenn ich mittlerweile...
Vielleicht sollten wir das mal untersuchen.
Ja, eine Paprika kaufe oder so, dann...
Ja.
Gemüse wird ja ständig untersucht, aber ob das jetzt bei Alkohol auch ist, glaube ich nicht, dass da einer hinguckt, ne, was da noch drin ist.
Und eure große, also wenn man, ihr macht ja auch viel Likör, und das ist ja so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen das andere große Thema, was man auch immer mehr an der Bar merkt und was natürlich im Biobereich sehr interessant wird, ist natürlich, also was wir auch einfach ganz stark merken, ist dieses Thema Zucker, wo man einfach sagt, der Gast fragt nach dem Motto, ist es gesunder Zucker? Und sagt, was soll das sein? Was ist eure Meinung zu Zucker? Also das heißt Meinung, aber was ist euer Tipp für, was ist der Unterschied zu, worauf sollte man achten? Was ist der?
Also wenn du einen raffinierten Industriezucker hast, der durch chemische Prozesse raffiniert wird, ist das sicherlich ein extremer Energie- oder Vitaminräuber, ganz klar.
Warum sagst du Energieräuber? Weil
das weil wenn der Körper so ein Produkt zugeführt bekommt, muss er schon zusehen, dass er mit so einem Produkt fertig wird.
Okay.
Also das heißt, es erfordert schon viel Körperenergie, um, wie soll man das sagen?
Ja, ich weiß nicht, ich denke mal, zu viel Zucker ist generell nicht gesund, aber wenn, dann möchte ich doch lieber einen, der nicht chemisch gereinigt ist,
sondern
auf natürliche Art und Weise.
Ja, und beim Vollrohrzucker ist es ja so, der wird ja gar nicht raffiniert. Das ist also Vollzucker.
Zuckerrohr gepresst.
Gepresst. Und man merkt es auch, er hat eine Süßkraft, aber er ist anders süß. Er ist malzig süß, ganz anders aromatisch, hat einen Eigengeschmack.
Man schmeckt vor allem Likör, weil wenn man sie trinkt, ist es fein, aber es ist nicht so plump. Ne?
Ja.
Wir versuchen auch, die Produkte nicht zu sehr zu süßen, also nicht mehr als nötig. Weil der Geschmack verändert sich mit der Zeit. Dann, wenn man wenig Zucker isst, braucht man nicht mehr so viel Zucker.
Das stimmt.
Weil da hat sich der Körper dann ein wenig entwöhnt.
Ja. Benutzt ihr auch, ich sag mal, neben unbehandelten Zucker, nehmt ihr, weil bei dem einen Likör weiß ich, ist Honig, Akazienhonig. Schwört ihr auf gibt es also viele alternative Sorten, die ihr auch nehmt? Ich weiß, dass so in der Bar wird oft Agavensirup benutzt, aber ich weiß, dass das auch manchmal ein bisschen schwierig ist.
Ja, es ist ja häufig so, dass für bestimmte Likörprodukte kannst du auch keinen Zucker nehmen, der zu viel Eigengeschmack hat, weil er sonst dann bestimmte Produkteigenschaften
überlagert. Wie bei dem Ingwer gewünscht mit dem Honig,
genau.
Funktioniert gut.
Ne? Genau, da funktioniert es hervorragend. Wenn du aber zum Beispiel beim Schokocreme oder beim Kaffeecreme-Likör kannst du wunderbar einen Vollrohrzucker nehmen. Mhm. Einen Vollrohrzucker kannst du aber beispielsweise beim, ich sage jetzt mal, Orangenlikör nicht gebrauchen, weil die Malzigkeit dann das Feine von der Orange dann wieder überlagern würde. Mhm. Also das muss man schon ein bisschen austauschen.
Produktabhängig.
So. Ja, produktabhängig.
Ja, sehr cool.
Und Vollrohrzucker im Eierlikör wäre auch nicht passend. Nee,
ist das so?
Dann hättest du ja keine schöne goldgelbe Farbe mehr.
Ach so, stimmt, verdammt. Ja. Jetzt, guck mal, ich habe so wenig Ahnung von Eierlikör.
Du sollst sie auch probieren und dann weiterempfehlen.
Ja, das machen wir. Ja, super. Also wir freuen uns sehr. Mit eurem Mojin fangen wir an sozusagen. Jetzt vertreiben wir ihn in die Gastronomie und sind sehr gespannt. Also ich glaube, es ist einfach ein ganz großes Thema sein, also immer mehr sein wird, dass man wissen will, was trinken wir da eigentlich, wie beim Essen auch.
Ja, auf jeden Fall.
Für mich macht das sehr viel Sinn bei dem Gin sozusagen. Und ich bin da sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben noch ein paar andere Überlegung, was wir noch so alles uns überlegt haben für die Bars und Restaurants dieser Welt. Da kommen wir demnächst auch mal mit bin sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich komme bald wieder hier nach Steinfurt oder Münster.
Das hoffen wir gerne. Hoffen
ja.
wir auch.
Und dann, wenn ich noch ein paar ökologische Fachfragen habe, wende ich mich an euch. Da fallen mir noch ein paar zu ein.
Also, immer gerne.
Ja, alles klar. Okay, ich sag mal tschüss.
Tschüss.